Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eine Stunde bunte Bildprojektionen auf Leinwand. In dieser Woche mit Kinostarts, in denen die Protagonisten ein gefühltes Durchschnittsalter von 93,5 aufweisen.
Ja, ich kann doch nichts dafür, Kinder. Ich stelle das Kinoprogramm nicht zusammen. Es startet halt diese Woche die Männer-Gangster-Komödie Ein letzter Job mit Michael Caine, 86 Jahre alt. Jim Broadbent wird bald 70. Und mit Michael Gambon, ja genau, Albus Dumbledore aus Harry Potter, und der ist als solcher immerhin 116 auf der Leinwand geworden. Und es läuft als neue Arte-Serie die Frauen-Gangster-Komödie Nur ein Bankraub. Und auch da sind die beiden Bankräuberinnen, um die es geht, deutlich jenseits der 60. Dass die sich trotzdem lohnt, davon wird Anna Wollner versuchen, uns zu überzeugen. Ja, und dann gibt's noch Atlas im Kino, neuer Film. Gut, da verteilen sich die Protagonisten über jung und alt. Es ist, wie es ist. Bitte was? Endgame, weiß ich nichts von. Sperrfrist bis zum Kinostarttag morgen, also Mittwoch. Aber da geht sowieso rein, wer will. Völlig egal, was ich über das große Avengers-Finale zu sagen hätte heute. Ich habe da neulich beim Kinostart von Hellboy was zugesagt, zu diesen absurden Sperrfristen bis zum Starttag. Ich schenke mir das heute. Freuen wir uns lieber auf eine Stippvisite von Lars Eidinger. Warum, wieso und weshalb der heute hier auftaucht, das erkläre ich euch später. Wichtig ist für dich, also für genau dich, wenn du das gerade hörst hier, ne? Wichtig ist für dich nur das hier, ganz speziell an Ostern.
Ich will dich nicht töten.
Es gibt Leute, die sind bei solchen Dingen sehr nachtragend.
Ich will dich nicht töten. Okay, dann kannst du ja jetzt das Messer von meinen Eiern nehmen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Manchmal beneide ich dich. Keine Familie. Keine Verantwortung. Keine Sorgen.
Das kann man so sehen, wenn man sich den alleinstehenden Typ, um den es hier geht, so anguckt. Ein klassischer Einzelgänger auf den ersten Blick, alter Junggeselle, muss sich nur um seinen eigenen Kram kümmern. Ein Möbelpacker, sicher etwas in die Jahre gekommen, aber immer noch ein breites Kreuz und zwei funktionierende Arme, die auch wirklich zupacken können.
Das ist Walter, lass dich von seinem Alter nicht täuschen. Der schleppt mehr weg als die ganzen Pappnasen hier zusammen.
Ja, das kann er, der Walter, aber warum er eigentlich so ein Einzelgänger ist, warum er so zurückgezogen lebt, das weiß keiner so ganz genau. Wäre das Ganze jetzt hier ein amerikanischer Spielfilm, dann könnte Liam Neeson super die Hauptrolle spielen und dann wäre er deshalb ein älterer, aber trotzdem sehr kantiger Einzelgänger, weil das mit seiner Vergangenheit zu tun hat, wahlweise als gescheiterter Ex-Cop oder als Profikiller. Gut, dann könnte diese Rolle außer Liam Neeson natürlich auch Denzel Washington ganz wunderbar spielen. Es ist aber kein US-Hollywood-Ballerbuster, sondern ein deutsches Drama. Es heißt Atlas. Na, kommt er selber drauf? Möbelpacker, Atlas, der Gott, der die Last der ganzen Welt auf seinen Schultern trägt, genau, der. Und gespielt wird der Walter, wie er ja heißt, habt ihr eben gehört, eben nicht von Liam Denzel Neeson Washington, sondern vom tollen Rainer Bock. Und Walter trifft auf jemanden, einen jungen Familienvater, gespielt vom ebenfalls ganz tollen Albrecht Schuch. Er hilft diesem jungen Familienvater aus einer brenzligen Situation und wird zum Dank von ihm zum Essen nach Hause eingeladen.
Ich bin Walter.
Was hat sie gestern Abend eigentlich hierher gebracht?
Er weiß nicht, dass ich sein Vater bin.
Ganz langsam kommt ans Licht, warum Walter, der kantige, knurrige und echt kräftige Möbelpacker, so alleine und zurückgezogen lebt. Es gibt nämlich Gründe, warum er jahrelang keinen Kontakt zu seinem mittlerweile erwachsenen Sohn hatte, der jetzt, wie gerade gehört, seinen eigenen Vater auch nicht mal mehr erkennt. Es ist ein visuell meist sehr ruhiges, fast zu ruhiges, dadurch auch wirklich bedrückendes Drama, wird nur selten in seiner Bildsprache laut und ruppig. Dafür schreit einen der ganze Film zwischen den Zeilen an, dass es einem wirklich in der Seele brennt. Das liegt vor allem an den super Schauspielern. Gerne die Namen nochmal zu merken, falls die euch nicht so geläufig sein sollten. Rainer Bock als Walter. Den kennt ihr vielleicht aus Das Weiße Band oder auch aus Better Call Saul, da hat er auch mitgespielt. Und dazu Albrecht Schuch aus Bad Banks, hier jetzt als dessen erwachsener Sohn ohne Bindung zum unbekannten Vater. Plus ohne Namen eine wirklich tolle Besetzung bis in kleinste Nebenrollen, gute wie böse Nebenrollen, meist allerdings allesamt schwere Jungs, also Pumper, Eisenbieger, Möbelpacker, Erpresser, Miethaie, wirklich sehr gut besetzt. Gedreht hat den Film der Berliner Regisseur David Navrat, ein Spielfilmdebüt, umso bemerkenswerter auch deshalb, da ist nämlich wenig Debütantisches dran zu erkennen, hat aber auch wirklich lange genug gedauert in der Entstehung, schon 2015 hat Navrat für das Drehbuch den Preis beim Filmfest in Emden gewonnen, 2015, und jetzt endlich kommt der Film in die Kinos, traut euch da gerne mal rein ab Donnerstag in Atlas, wenn ihr Bock habt, Das dauert ein bisschen, aber ihr kommt drauf. Wenn ihr Bock habt auf ein ganz feines, ganz ziseliertes Schauspiel mit Zwischentönen und, muss ich dazu sagen, wenn ihr grundsätzlich gerade ganz gut drauf seid, Comic Relief gibt's hier so gut wie nicht im Film. Dafür gibt's mit der Faust direkt auf die Seele.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Terry, immer noch verbittert? Hast du nach all den Jahren immer noch eine alte Rechnung zu begleichen?
Wenn ich noch eine Rechnung zu begleichen hätte, würdest du es als Erster erfahren.
Jetzt spiel dich endlich als Schläger auf, Freundchen. Ich weiß, wie man mit solchen Leuten umgeht. Ich werde dich in der Luft zerreißen, Terry!
Komm her. Versuche es. Dann können wir auch gleich zusammen kuscheln.
Lass den Scheiß!
Als gut, ganz so hart würde ich das Urteil über diesen Film jetzt nicht fällen, aber es geht schon ein bisschen in die richtige Richtung. Ein letzter Job heißt der Film, in den wir gerade gemeinsam kopfüber reingefallen sind. In den wir reingefallen sind, wobei auf vielleicht auch nicht so weit hergeholt ist. Nicht sehen, aber hören konntet ihr gerade zwei absolute Hollywood-Legenden, nämlich Michael Caine und Jim Broadbent, die sich da in die Wolle kriegen, während sie einen Millionenraub planen. Und zwar nicht irgendeinen, sondern den berühmtesten der jüngeren britischen Geschichte, den sogenannten Hatton Garden Heist von 2015. Damals waren wirklich 7 echt in die Jahre gekommene Gangster in die Tresorräume der Hatton Garden Safe Deposit Company eingestiegen, mitten in London im Stadtteil Holborn. Klingelt vielleicht bei dem einen oder anderen, Holborn, da gibt's eine Tube-Haltestation. Central Line und Piccadilly Line fahren über Holborn. Daher kenne ich es, ansonsten nicht wirklich. Da war er also, dieser bislang wohl größte Juwelenraub in der englischen Geschichte. Schmuck im Wert von 18 Millionen Pfund haben die Täter damals erbeutet, wurden aber blöderweise hinterher gefasst, weil sie sich, super bescheuert, vorher wie auch hinterher immer weiter in ihrem Stammpub getroffen haben, um über alles zu reden. Irre Geschichte also, die jetzt 4 Jahre später ins Kino kommt, mit Legenden wie den erwähnten Michael Caine und Jim Broadbent, dazu auch Michael Gambon, das ist Albus Dumbledore aus Harry Potter, die also in den Hauptrollen, ist ein kleines bisschen aufgezogen wie Ocean's 11, 12, 13, nur halt mit Gebiss und Haftcreme und mit dann doch technischen Jobs für zumindest etwas Jüngere.
Los, Junge, komm schon, stell dich vor, nicht so schüchtern.
Alles klar, Junge?
Ja, alles klar.
Ich nenne ihn gern Professor Bessel, weil er so irre viel weiß. Ja. Er ist ein verdammt guter Strippenzieher. Er hat mein komplettes Haus neu verkabelt.
Was ist mit dir los?
Naja, Menschenmassen mag er nicht so gern.
Ach nein?
Nein.
Was ist los, Junge? Kalte Füße?
Ist dem so?
Was?
Hast du kalte Füße?
Nein. Gut.
Wirst du es packen?
Ja.
Ja.
Das ist eine ganz witzige Randnotiz. Dieser wortkarge, jüngere Technik-Nerd der Truppe wird gespielt von Charlie Cox, also quasi von Daredevil aus der gleichnamigen Marvel-Serie von Netflix. In dem Zusammenhang jetzt mit dem neuen Film tatsächlich ein etwas Stranges wieder sehen. So, Planung und Durchführung vom Einbruch, damals übrigens passenderweise über die Osterfeiertage, ist alles nah an der wahren Geschichte gedreht worden hier für die Kinoversion und diese wahre Geschichte ist auch wirklich sehr spannend, nur will der Funke jetzt hier im Kino irgendwie nicht so wirklich überspringen. Liegt's am Regisseur James Marsh? Ich weiß es nicht. Der hatte vor ein paar Jahren, erinnert ihr euch, Eddie Redmayne als Stephen Hawking in Die Entdeckung der Unendlichkeit zum Oscar inszeniert. Also James Marsh, guter Typ, definitiv. Er hatte diesen Film damals allerdings auch mit einer gewissen, damals angemessenen Behäbigkeit in der Erzählweise inszeniert. Das war jetzt hier in dem neuen Film keine so gute Idee. Ich hatte schon hin und wieder das Gefühl, die Rentnertruppe hinkt und humpelt der Dynamik eines solchen Überfalls dann doch etwas hinterher. So ein bisschen so ein Impuls von, Herrgott, macht mal hin, euch kann man ja wirklich beim Banküberfallen die Hose flicken. Bisschen mehr Drive, auch in den Dialogen, die teilweise sehr trutschig sind. Bisschen mehr Drive wäre toll gewesen, dann hätte es einfach mehr Spaß gemacht, diesen großen Hollywood-Stars beim Spielen zuzugucken. Und zwar ab Donnerstag für euch in Ein letzter Job. Die Ladies machen's besser, behauptet zumindest Anna Wollner in einer neuen Arte-Serie, die gerade läuft. Und in die gucken wir gleich zusammen rein.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
So. Danny Ocean und seine Jungs, die Olsen-Bande, die Brüder Logan aus Steven Soderberghs Lucky Logan, John Dillinger oder die alten Knacker eben gerade aus Ein letzter Job. Alles Bankräuber und alles Männer. Weibliche Bankräuber sind relativ rar und zwar nicht nur im echten Leben, sondern auch im Kino. Ja, es gab zumindest Bonnie bei Bonnie und Clyde und es gab die Damen von Ocean's 8 rund um Sandra Bullock, die im vergangenen Jahr aber auch leider eher schlecht als recht in die Fußstapfen von Danny Ocean getreten sind. Aber es gibt aktuell Hoffnung. Letzten Donnerstag nämlich liefen auf Arte die ersten 3 Folgen einer Serie, die wirklich Bankräuberinnen im Mittelpunkt hat. Und dann auch noch 60+. Das klingt vielleicht erstmal abschreckend, ist aber offenbar so lustig, dass meine Kollegin Anna Wollner Tränen gelacht und mich förmlich bekniet hat. Ich übertreibe nicht. Bekniet hat, die Serie doch bitte hier bei uns vorstellen zu dürfen. Das Gute daran ist, auch wenn die ersten 3 Folgen jetzt auf Arte schon gelaufen sind, gibt es die natürlich noch in der Mediathek. Und ihr schafft es locker, wenn ihr euch ein bisschen reinhängt, die zu gucken, bevor die letzten 3 Folgen übermorgen laufen. Aber mal der Reihe nach.
Ja, Debbie, Ocean und Co. können einpacken. Denn Nur ein Bankraub, eine kleine, aber feine schwedische Serie von 2017, macht all das richtig, was Sandra Bullock und Co. im vergangenen Jahr noch falsch gemacht haben. Und das so ganz ohne Glamour und Co. Aber zurück auf Anfang. Nur ein Bankraub, auf Schwedisch Enkelstöten, basiert auf einem Kriminalroman aus den 70er Jahren. 2 Rentner, Kerle also, mit dem Coup ihres Lebens. Der Clou hier, die Macher haben die Rollen umgedreht und jetzt sind es eben 2 ältere Damen, die eher zufällig zu Bankräuberinnen werden.
Ein großes Ding, Bankraub.
Ein Bankraub? Ich wusste nicht, dass sowas heutzutage noch gemacht wird.
Naja, eigentlich nicht, aber in der Bank liegt das Bargeld einfach rum. Man muss da nur rein und die Mäuse einsacken.
Cecilia und Jenny sind beste Freundinnen, gehen beide auf die 60 zu und sind an einem Punkt im Leben, in dem sich viel verändert. Jenny, Mathelehrerin, hat gerade ihren Mann mit dem wesentlich jüngeren Chemielehrer betrogen. Der reicht daraufhin die Scheidung ein und beharrt auf einem alten Ehevertrag, der sie vollkommen verarmt und mittellos dastehen lassen würde. Und das, obwohl sie neben der Arbeit die 3 Kinder großgezogen hat. Cecilia, Ärztin im Krankenhaus, hat sich mit Aktien verspekuliert, das Konto ist leer und ihr Mann will dem lang gehegten Traum nachgehen und ein Sommerhaus in der Provence kaufen. Sprich, die beiden brauchen ganz dringend Geld und da kommt der Plan vom todkranken und im Sterben liegenden Stellen, den Cecilia medizinisch betreut, wie gerufen.
Willst du ihn? Mein Plan, du würdest nie geschnappt. Eine einfache Medizinerin aus Kalmar. Wer zum Teufel sollte ich verdächtigen?
Ein Banküberfall wie ein Spaziergang. Und der Clou daran, niemand, aber auch wirklich niemand, wird zwei ältere Damen verdächtigen, die harmloser nicht aussehen könnten. Selbst wenn die hinterher nicht ganz genau wissen, wie sie die Beute überhaupt gewaschen bekommen, denn die Verbindung in die Unterwelt ist eher mau. Aber Nur ein Bankraub ist eine Serie, bei der der Weg das Ziel ist. Und der ist herrlich. Denn natürlich haben zwei ältere schwedische Damen einen ganz anderen Ansatz als Männer. Cecilia und Jenny diskutieren erstmal alles aus. Einer der wunderbarsten Dialoge im Auto, als es um die Verkleidung für den Überfall geht.
Ach, weißt du, was ich noch besorgt habe? Eine kräftige Bräunungscreme. Damit können wir unsere Haut viel dunkler machen. Aber ist das nicht ziemlich rassistisch? Ich meinte nur, damit wir weniger aussehen wie wir selbst, verstehst du?
Wollen wir wirklich Vorurteile gegen Farbige schüren?
Nein, nein, da hast du recht. Ich verstehe. Man will ja auch nicht den Rechten in die Hände spielen, nur weil man eine Bank überfällt.
Nein.
So viel dazu. Die beiden sind wohl auch die einzigen Bankräuberinnen der Welt, die bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei blinken, wenn sie abbiegen. Wie die beiden sich immer wieder in Argumente verstricken, abwägen, den unwahrscheinlichsten Lösungsansatz nehmen, damit durchkommen und auch direkt ihr eigenes Handeln reflektieren und ausdiskutieren, das hat nicht nur unglaublich gutes Timing, sondern ist auch sehr, sehr lustig.
Ich sag dir, das ist ein verfickter Scheißplan.
Jenny, du solltest auf deine Sprache achten. Du bist Lehrerin. Denk bitte daran.
Was will ich hier überhaupt? Ich müsste zu Hause sein bei meiner Harriet. Was macht denn deine Mama jetzt, wo sie in Rente ist? Spielt sie Bridge oder backt sie Kuchen? Nein, 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 nein. Sie spielt im Zuchthaus mit Mördern und Vergewaltigern Messer werfen.
Nur ein Bankraub ist nicht schnell, nicht rasant, nicht spektakulär, aber wunderbar schrullig. Staffel Nummer 2 muss bitte ganz, ganz dringend kommen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Elsie!
Im mysteriösen Fall des verschwundenen Mädchens schließt die Polizei offenbar ein Verbrechen nicht mehr aus.
Bitte machen Sie nichts, ohne sich mit uns abzustimmen. Denken Sie daran, dass auch ein Täter Zugang zu Medien hat.
Leider zeigen die traurigen Ereignisse wieder einmal, dass die Gutmenschenpolitik das Wertvollste, was wir haben, aufs Spiel setzt. Das Leben unserer Kinder.
Nein, da ist kein Déjà-vu in eurem Kopf. Und ja, wir haben schon einmal über die Serie M, eine Stadt sucht einen Mörder gesprochen. Über die Frage, was sie denn nun eigentlich ist, diese Serie. Remake oder Neuauflage des berühmten Fritz-Lang-Kinofilms von 1931, einem der ersten Kinotonfilme überhaupt, also ein wirklicher Meilenstein in der Kinogeschichte für jeden Filmschaffenden. Auf jeden Fall kein Remake, sagen die Macher, der österreichische Regisseur David Schalko, der die Serienadaption ja jetzt mit großen Stars besetzt hat, wehrt sich vehement gegen dieses Wort Remake. Seit dem 1. März ist sie draußen, die Serie, auf Blu-ray und DVD, und wir hatten seinerzeit nach der Berlinale mit Bela B., dem Ärzte-Schlagzeuger, drüber gesprochen, der dort mitspielt. Über die Geschichte eines kleinen Mädchens, das plötzlich spurlos verschwindet und das wegen des Versagens von Polizei und Politik plötzlich von einer ganzen Stadt gesucht wird und damit von lauter Gestalten, die alle verdächtig erscheinen, irgendetwas mit dem Fall zu tun zu haben. Es war damals aber nicht das einzige Interview, das es zum Film gab. Ich habe seinerzeit auch mit Lars Eidinger drüber gesprochen. Der spielt eine ganz zentrale Rolle in der Serie, nämlich den Vater der kleinen Elsie, das Kind, das da verschwunden ist. Und der sich sehr, sehr ungeschickt verhält, wenn es darum geht, sich nicht total verdächtig zu machen.
Wo ist meine Tochter? Sagen Sie uns gefälligst, was wir tun sollen.
Sie können gar nichts tun.
Was machst du mit dem Kind?
Vor dir schützen.
Du bist geisteskrank.
Lars Eidinger. Auch hier. Wieder großartig, undurchsichtig, skurril, böse oder doch nicht böse. Ich habe mit ihm drüber gesprochen, neulich, also direkt nach dem Interview mit Bela B. Und weil für das Interview mit Lars in der Sendung dann kein Platz war, hört ihr ihn jetzt gleich in eine Stunde Film als kleines Nachhol-Trostpflaster dafür, dass wir ja über Endgame, wie eingangs erwähnt, wegen dieser wieder mal albernen Sperrfrist nicht sprechen dürfen. Zumindest ich euch nichts erzählen darf aus dem Film, was nun tatsächlich passiert. Selbst wenn ich nichts spoilern würde, es ist einfach nicht erlaubt. Also stattdessen Lars Eidinger gleich hier in eine Stunde Film.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Lars, no other introduction needed. Was ist dieser Vater, den du da spielst in M, eine Stadt sucht einen Mörder? Da ist ganz viel drin, glaube ich. Das ist ein Zyniker, der hat was grundsätzlich was sehr, sehr Bitteres, aber auch was sehr Mächtiges. Wie siehst du diesen Typ?
Im Grunde sehe ich ihn so wie alle Figuren, die ich spiele, als uns sozusagen. Also ich glaube, deswegen ist dieser Titel auch vielleicht sogar absichtlich ein bisschen irreführend. M, eine Stadt sucht einen Mörder. Ich würde immer sagen, M, eine Stadt sucht einen Schuldigen und findet am Ende sich selbst. Und die M ist auch gut, wenn man jetzt in dem Zusammenhang immer beim Überlegen M sagt, ne? Eine Stadt sucht einen Mörder. Das finde ich interessant an der Figur. Natürlich hat die ganz viele Anteile von mir und alles, was an der Figur negativ ist, kenne ich auch an Bewegungen in mir. Ja, ich bin natürlich auch in letzter Konsequenz hochgradig unstimmig und mache auch Sachen falsch und verrate meine Ideale und verrate mich selbst. Und das ist, glaube ich, Teil des Menschseins. So, ich würde mich da nicht idealisieren. Und natürlich gucke ich die Figur an und sehe die negativen Anteile und der betrügt seine Frau und der reagiert, finde ich, überraschend auf das Verschwinden seines Kindes. Und das sind aber alles für mich Hinweise, dass es da in erster Linie gar nicht darum geht, dass es um eine Metaphorik geht und um ein Bild geht. Was heißt das, ein Kind zu verlieren? Wofür steht dieses Kind? Heißt es vielleicht auch, wir verlieren unsere Zukunft oder wir verlieren das, worum es eigentlich geht? Ja? Und es geht auch um Liebe. Ja? Das Kind steht für mich auch für Liebe. Und wenn die weg ist, dann verliert sich der Mensch auch.
Und ja, auch für einen eigenen Wert hat man bei ihm das Gefühl, dass ihm sein eigener Wert mit dem Kind abhanden kommt.
Genau. Deswegen fand ich es, wir haben so ein Plakatshooting gemacht und da gab es so diverse Ideen für Sprüche, die auf diesen Plakaten stehen. Ich weiß gar nicht mehr, bei mir stand irgendwie Hilf mir oder so. Und dann fand ich die Idee ganz gut und das haben sie dann auch übernommen. Hilfst du mir suchen, weil da auch beides mitschwingt. Da geht es auch natürlich auch darum, sich selber wiederzufinden. Ja? Und es geht gar nicht vordergründig darum, dieses Kind wiederzufinden, sondern ja, es geht im Grunde um eine Gesellschaft, die sich verloren hat.
Es ist auf jeden Fall kein Remake. Es ist vielleicht eine Neuauflage oder angelehnt an. Es ist, glaube ich, für jeden, der sich ernsthaft mit Schauspielerei und Film beschäftigt hat, mal natürlich Fritz Lang eine Legende. Was hat das für dich für einen Ausschlag gegeben, da jetzt mitzumachen, wenn man sich an so einen Stoff mal ranwagt?
Meine erste Reaktion war schon auch die, die ich jetzt den meisten Leuten unterstelle, dass ich dachte, warum? Also warum machen wir jetzt ein Remake von Fritz Lang, Langs M, eine Stadt sucht einen Mörder? Das ist so, als wenn mich jemand fragt, ob wir jetzt nochmal die Titanic drehen. Wo ich auch denke, jeder weiß doch, dass die am Ende untergeht. Also was will man da erzählen, Neues erzählen? Und ich kannte den David so flüchtig und habe mich dann auch mit ihm nochmal getroffen und dann wird einem relativ schnell klar, dass das genau der Spaß an der Sache ist. Dieses Etikett diesem Film zu geben und damit zu spielen. Ja? Also was passiert, wenn man sich an so einem Filmklassiker abarbeitet? Und es ist dann auch gar nicht mehr anmaßend oder es ist dann das Gegenteil. Es ist eigentlich wie eine, mir fällt jetzt das Wort nicht ein, so ein anderes Wort als Ehrerbietung, aber wie eine Hommage. Ja? Wie eine Hommage an einen großen Künstler, ja? Und an eine Thematik, die leider Gottes zum Klassiker geworden ist und die sich immer wiederholt in immer kürzer werdenden Abständen. Und das zu thematisieren, zu sagen, guck mal, da hat jemand vor vielen Jahren einen Film drüber gemacht und heute befinden wir uns wieder in der gleichen Situation. Warum schafft der Mensch sich da nicht weiterzuentwickeln? Das war, glaube ich, so die Idee.
Du hast ja lange Zeit mal in erster Linie wirklich Filme gedreht und dann in relativ kurzer Zeit mit SSGB, mit Babylon Berlin und jetzt mit M mal so drei Serien nacheinander abgeliefert. Denkst du da überhaupt in Genres? Macht das irgendeinen Unterschied für dich oder ist eine Serie auch nur ein längerer Film in Teile unterteilt?
Nee, ich denke tatsächlich überhaupt nicht in Genres. Also das ist auch was, das versteht man ja dann relativ schnell, dass es natürlich Kriterien sind, die dem Zuschauer vielleicht helfen und die von Journalisten erdacht sind, aber ich orientiere mich eher daran, was mich interessiert. Und manchmal weiß ich ehrlich gesagt, also es klingt jetzt so kokett, aber manchmal weiß ich, bevor wir anfangen zu drehen, gar nicht, ist es jetzt Fernsehen oder Film. Also es gab schon so Irritationen. Ach so, das ist ein Kinofilm. Ich bin ja eigentlich froh, dass ich es geschafft habe, mit der Haltung sozusagen kein Angebot per se ausschließen zu müssen. Ja, also ich kann ja alles gleichzeitig machen, ohne dass es mir um die Ohren fliegt. Also ich muss gar nicht so eng denken, dass ich sage, ich bin aber jetzt eher so mit einem Arthouse-Film wie alle anderen bekannt geworden und ich versuche mal, mich jetzt weiter in dem Genre zu bewegen und es wäre Verrat, jetzt einen Tatort zu machen oder so. Das habe ich für mich relativ schnell verstanden, dass das eine Erwartungshaltung ist oder eine Sicht, die eher vom Zuschauer, ja, kommt. Und dass es, glaube ich, ja, schlecht ist, wenn man sich zu viel Gedanken darüber macht, was Leute von einem erwarten, weil das kann ich nicht beurteilen. Das ist genauso, wenn Leute mir immer sagen, meinst du nicht, du solltest mal ein bisschen weniger machen? Ich weiß es nicht. Also wenn die Leute von außen das meinen, dann wird da was dran sein, aber ich kann ja nur so lange alles machen, wie es mir Spaß macht. Also wenn ich anfange, Sachen zu machen, die mir keinen Spaß machen, dann muss ich mir vielleicht irgendwann die Frage stellen, ist es das, was ich wollte? Aber solange ich Lust auf die Sachen habe, die ich mache, kann ich mich nicht in die Situation versetzen, so einen Draufblick zu haben und zu sagen, ist das jetzt gut, dass ich das mache? Weil dann, das ist so ein karrieristisches Denken und das ist mir komplett fern. Ich glaube, dann entfernt man sich auch wirklich von sich. Ja? Und dann fängt man an, den Leuten das recht machen zu wollen. Oder deswegen, ich war natürlich froh, jetzt in so einem Zusammenhang mit einem österreichischen Filmemacher zu arbeiten, weil ich die Serien, die ich von David Schalko kenne, sehr schätze und interessiert war, wie die arbeiten. Ich finde auch die österreichischen Schauspieler sehr, sehr gut. Also es ist ja wie so ein kleines Ensemble, wo wenn man die unterschiedlichen Serien sieht, immer sieht, es kommen dann auch immer die gleichen wieder und dann ist man total überrascht, die jetzt nochmal in anderen Rollen zu sehen. Und dann hat er auch so eine Treue seinen Schauspielern gegenüber, dass die dann immer wieder auftauchen in unterschiedlichen Zusammenhängen. Und ich hatte ein bisschen Bedenken mit meinem Hochdeutsch, ja, weil ich gar keinen Dialekt spreche. Ja. Und weil die Österreicher schon, finde ich, eine ziemliche Direktheit auch über diese Art des Sprechens entwickeln. Ja.
Absolut. Und es fällt dir auf. Ich habe mit Bela gerade drüber gesprochen, ob ihr vier, also du, Bela, Moritz und Udo Kier, euch dann nicht vielleicht manchmal wie akustische Fremdkörper gefühlt habt, weil viel mit Wiener Schmäh gesprochen wird. Und zwar so, dass, genau wie du sagst, es auffällt, dass ihr das eben nicht macht.
Ja, ich bin mal gespannt, wie das jetzt aufgenommen wird. Ich meine, es ist immer komisch, wenn man sich zum ersten Mal sieht und so. Aber ich muss gestehen, als ich es jetzt gesehen habe, fiel mir auf, dass die Österreicher natürlich per se durch den Dialekt, ist ja in jedem Dialekt so eine Direktheit und Unmittelbarkeit im Sprechen haben und der David Schalko als Regisseur dann doch auch mit einer Form von Stilisierung arbeiten kann. Er kann dann doch sagen, wie Horvath im Grunde, jetzt lass den Satz mal so komisch fremd schweben, ja, und versuch den gar nicht so eins zu eins naturalistisch aufzusagen. Und es funktioniert beim Österreichischen, finde ich, extrem gut. Mhm. Und im Deutschen klingt es manchmal dann plötzlich so nach Text, hatte ich so das Gefühl, bei mir. Ja, weil man halt aus diesem natürlichen Sprachgestus so rausgeht. Und das bin ich mal gespannt, wie die Leute darauf reagieren. So, das fiel mir aber auch auf als ein Thema. So, aber ich glaube, es war überhaupt keine Frage, ob wir jetzt auch im Dialekt sprechen oder ob ich jetzt am besten noch Österreichisch spreche. Ich glaube, das wäre unverzeihlich, so, das kann ich auch nicht.
Und damit ein herzliches Auf Wiederhören bis nächste Woche, ihr Lieben. Das war's mit Eine Stunde Film für heute. Und wenn ihr dann ab morgen in Avengers Endgame reingeht, wünsche ich euch natürlich 3 Stunden lang beste Unterhaltung. Ich könnte jetzt sagen, so schlecht ist er gar nicht geworden. Könnte ich, aber lasse ich natürlich. Macht's euch schön, Tom Westerholt raus aus dem Ohr und selbst wieder rein ins Kino, damit ich euch nächste Woche was zu erzählen habe. Bis dahin, tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.